Hallo und herzlich willkommen zur Folge 77 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit dem Christian Kirsch von Passion for IT gesprochen und der Christian, der teilt seine Reise von der IT-Führungskraft zum erfolgreichen Unternehmer. Wir sprechen darüber, wie er aus einer Sinnkrise sein Unternehmen aufgebaut hat. Wir sprechen über seine Prinzipien und Strategien für nachhaltiges Wachstum. Beim Wachstum fährt er nämlich eine ganz interessante Strategie. Aktuell sind es 8 Kollegen, die da mit ihm arbeiten und maximal werden es 10. Also die Firma soll nicht größer werden. Das fand ich ein super spannendes Thema. Warum und wieso? Das erfährst du natürlich im Podcast. Auch wie sich die Analogie zum digitalen Bergführer durch das ganze Unternehmen zieht. Marketing, Ausrichtung, Strategien und so weiter. Das fand ich super. Und natürlich haben wir auch ein bisschen über Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist auch so seine Mission. So, bevor es jetzt direkt losgeht, in der heutigen Folge gibt es keinen Werbeslot. Den kennst du wahrscheinlich jetzt schon auswendig. Trotzdem wollte ich kurz darauf hinweisen, dass es weiterhin Slots gibt. Und der Wahid von Mapia, der hatte neulich ja einen Werbeslot hier gebucht und war damit super zufrieden. Da hat er auch wirklich einen tollen Beitrag auf LinkedIn geschrieben dazu. Und den habe ich in den Shownotes verlinkt. Schau dir den unbedingt an, wenn du Interesse hast, Werbung zu schalten. Meld dich gerne direkt bei mir über LinkedIn oder an hallo@happy-bootstrapping.de per Mail. So, jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit der Folge mit Christian und mir. Hallo Christian und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hi Andi, servus, schön, dass ich da sein kann.
Sehr gern, Mensch. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du genau machst.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Kirsch, bin 42 Jahre alt oder jung, das liegt jetzt im Auge des Betrachters, lebe, wohne, arbeite im Bayerischen Wald in Fichtach, also für die, die es nicht genau einordnen können, da wo es ganz grün ist auf der Landkarte, so zwischen Regensburg und Passau in etwa. Bin verheiratet, habe 2 Söhne, der Kleine ist 8, der Große ist 16, da fühle ich mich auch gleich mal ein bisschen alt, wenn ich das erzähle dann tatsächlich. Und ansonsten bin ich seit über 24 Jahren in der IT-Branche mittlerweile schon tätig und seit 5 Jahren eben mit meiner Firma, mit der Passion for IT selbstständig.
Und was genau macht Passion for IT? Finde ich ja ein interessanter Name. Da sprechen wir bestimmt auch noch ausführlich drüber. Aber was genau macht ihr?
Genau. Wir sehen uns selber als der digitale Bergführer. Das hat natürlich einmal mit ein bisschen unserer oder meiner privaten Leidenschaft für das Bergsteigen zu tun, weil diese Metapher eigentlich auch gut passt. Das heißt, wir helfen mittelständischen Kunden beim Weg auf den digitalen Gipfel. Also wir unterstützen die als Bergführer. Wir tragen die nicht drauf auf den Gipfel. Den Weg müssen sie schon selber gehen. Aber wir sind so der Trusted Advisor und der Partner, die bei allen Facetten der Digitalisierung unterstützen. Beginnend mit einer IT-Strategieberatung, mit einem Digitalcheck, wo wir uns ansehen, wo stehen Sie heute in Sachen IT und Digitalisierung? Welche Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Geschäftsmodelle haben Sie heute? Und dann entwickeln wir eine digitale Roadmap, auf der verschiedenste Projekte draufstehen können, von Cybersecurity-Optimierung, von Microsoft 365, digitaler Arbeitsplatz, Applikationsprojekte wie ERP, CRM. Und dann übernehmen wir auch für, Gott sei Dank, für viele dieser Kunden auch das Projektmanagement und das Change Management bei der Einführung und betreuen so die Kunden eigentlich alle langjährig. Also die meisten sind seit dem ersten Tag dabei und andere seit 3-4 Jahren auch schon jetzt wieder an der Stelle. Kunden generell haben wir 70 Kunden aus dem Mittelstand und der Mittelstand ist für uns alles zwischen 10 und 1.000 Mitarbeiter, branchenübergreifend. Da machen wir keine Gefangenen.
Sind die dann auch viel bei euch aus der Region, also so regionale, lokale Kunden oder bunt gemischt?
Bunt gemischt, also tatsächlich weniger regionale Kunden, wobei die jetzt ein bisschen mehr geworden sind die letzten Jahre. Begonnen haben wir klassischerweise überregional, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben ein bisschen so ein Cluster, was die Hopfenbranche betrifft. Da sind wir irgendwie ganz gut unterwegs. Also für alle, die gern Bier trinken, wir kümmern uns darum, dass das auch quasi morgen noch funktioniert. Ansonsten ist das bunt gemischt, also von Hamburg bis Oberösterreich bis nach Basel. Also das ist querbeet.
Das Ernten von dem Hopfen dann oder das Verarbeiten zum Bier?
Sowohl als auch.
Genau. Also auch so IoT-Richtung.
Oder? Ja, da sind wir jetzt einfach ein bisschen dran, dass man da mit KI, gerade so das Thema Wetterprognose, Klimawandel ist da natürlich schon ein Thema, das da reinspielen kann. Genau, also das sind sehr, sehr spannende Themen und total toller Kunde. Also beide, sowohl der weltgrößte Hopfenhändler als auch das größte Verarbeitungswerk, quasi, die wir da zu unseren Kunden zählen dürfen. Da sind wir super stolz drauf und arbeiten mit denen wirklich sehr, sehr gern und lange, seit dem ersten Tag mehr oder weniger zusammen.
Ja, ich bin ja, neulich war ich in Österreich im Urlaub und bin natürlich auch durch das schöne Bayern gefahren. Da sieht man auch sehr viel Hopfenanbaugebiete dann auch, je weiter man in den Süden kommt. Das ist was man bei uns hier gar nicht sieht. Ne? Da sind ja eher Weinreben, das wird ja auch komplett anders angebaut. Finde ich interessant, deswegen ist mir es gerade eingefallen. Ja, ich denke über die Parallelen immer zum Bergsteigen, da sprechen wir später auch auf jeden Fall noch ausführlich. Ihr habt ja auch das springt eine auch auf der Webseite an. Finde ich cool, auch das mit dieser Story zu verknüpfen. Die Menüpunkte heißen Basecamp, Equipment und so weiter. Das finde ich ja schon sehr spannend. Dann, wie groß ist Passion for IT? Kannst du grob was sagen? Anzahl Mitarbeitende, Umsätze? Kunden hast du ja schon was gesagt.
Mitarbeiter sind wir mittlerweile 8. Und es gibt bei uns eine natürliche Wachstumsgrenze. Wir werden nicht größer als 10 Mitarbeiter werden. Das ist, glaube ich, so eine kleine Besonderheit, die uns da auch irgendwo ausmacht. Wir haben uns das mal als Rahmenbedingungen gesetzt und da halten wir auch fest dran. Und Umsatz, ja, wir sind da wirklich relativ erfolgreich und stabil unterwegs. Also wir haben letztes Jahr knapp 3,8 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht. Mit reiner Beratung ist das schon eine coole Sache. Also bei uns kann man keine Hardware, keine Software kaufen. Das ist wirklich Beratung und Projektmanagement. Und genau, da sind wir alle sehr fleißig.
3,8 Millionen durch 8. Da bist du, ich habe es kurz rausgerechnet, bei 475.000 pro Mitarbeiter, wenn es die ganze Zeit, wenn wir 8 Vollzeit sprechen, das ist ja brutal, das ist ja fast wie, ich glaube, die Hyperscaler haben sowas, ne? Also bei Amazon und so weiter, die sind immer so um die 500.000-600.000 pro Mitarbeiter, das ist ja schon enorm.
Ja, also um ganz ehrlich zu sein, natürlich ist da auch ein gewisser Part an Subunternehmer, an Partnergeschäft mit dabei. Also komplett aus eigener Hand geht es natürlich dann auch nicht, aber grundlegend wird das. Der Großteil des Umsatzes wird schon mit den eigenen Menschen gemacht, ja, mit der Beratung.
Weil es jetzt gerade zum Thema passt, mich interessiert, warum du auf 10 beschränkst oder warum ihr nicht weiter wachsen wollt.
Ich habe in früheren Leben mal sehr große Führungsspannen gehabt. Also ich habe so 35, 40 Direct Reports gehabt, auch in globalen Teams, also auch mit indischen Kollegen und Kolleginnen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn du so groß wirst, dann hast du natürlich auch gewisse Wachstumsschmerzen und brauchst vor allem auch eine Struktur, Organisation etc. Und was uns auszeichnet im Team ist, dass wir eine total flache Hierarchie haben, logischerweise. Also es gibt zwar irgendwo mich als Geschäftsführer drunter, sind halt dann alle Projektleiter und Berater. Und wir haben halt ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander. Und wir haben halt auch immer so nach dem Maxim eingestellt, wir hiring people, not skills. Also wir haben uns immer nach den richtigen Menschen orientiert und dann die dazu genommen, weil uns das einfach sehr, sehr wichtig ist. Alle aus dem Team haben auch einen Bezug zum Bayerischen Wald. Das vereint uns auch. Viele haben 15, 20er Berufserfahrung in internationalen Konzernen gesammelt und sind jetzt irgendwie ein Stück weit alle wieder zurückgekommen oder waren nie ganz weg, sage ich mal. Und ich habe für mich mal definiert, ich will einfach nicht, dass das Team da größer ist, weil mich jetzt auch nicht unbedingt, ja, also meine Motivation ist nicht irgendwie reich zu werden, die Firma ewig zu skalieren und dann zu verkaufen, sondern ich möchte ein cooles Team mit tollen Menschen haben, ich möchte tolle Kunden haben, coole Projekte machen und ein lässiges Leben führen. Und ich glaube, so in dieser ganzen Gemengelage haben wir uns diese Grenze gesetzt und da geht es uns eigentlich gut, weil so können wir den Spirit, den wir haben, aufrechterhalten, können wir weiter so mit den Kunden zusammenarbeiten, wie wir das heute tun auch und auch intern so agieren, sehr agil und sehr flexibel sein und sehr vertrauensvoll und freundschaftlich eigentlich zusammenarbeiten. Und das ist uns halt wichtiger als am Ende des Tages die letzten Euros dann auch noch mitzunehmen und zu verdienen.
Verstehe, ich finde es trotzdem sehr interessant, also diese Herangehensweise. Und es ist ja auch sehr ungewöhnlich, das dann so zu machen. Aber der Erfolg scheint dir ja recht zu geben, auf jeden Fall.
Der Erfolg und der Faktor, wie glücklich bin ich mit meinem Leben und meinem Unternehmen, das gibt mir auf alle Fälle recht, ja. Ich meine, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ich will jetzt groß werden, ich muss jetzt 50, 60 Mitarbeiter haben, um auch vielleicht irgendwie gewissen Marktwachstum darzustellen und keine Ahnung. Alles cool. Wir haben es für uns einfach so definiert. Wir sprechen das auch immer offen und ehrlich an, dass bei uns jetzt keine Schulterklappen gibt, keine Karriereleitern gibt etc. Also wir legen da auf andere Sachen Wert und die Menschen, die bei uns arbeiten, für die ist das super cool. Die sind da happy damit, dem Setup. Und die wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich sage mal, auch das Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden ist auch so ein Thema. Wir sind ja mit 70% unserer Kunden per Du.
Okay.
Nicht, weil wir das anbieten, logischerweise aus Respektsgründen, sondern weil die Kunden uns das anbieten. Und da entstehen ja auch langfristige Beziehungen oder Arbeitsbeziehungen quasi. Und das, glaube ich, matcht halt alles so zusammen. Und das ist auch ein Stück weit das, was die Passion for IT ausmacht.
Mhm. Ich glaube, das, was du ansprichst, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich hatte ja einen Agenturgründer auch schon da, den Jonas von Mind2, der das die Growth Pain Matrix, so nennt man das, glaube ich. Das hast du so ab 10, 12 Leuten, brauchst du den nächsten Schwung, dann wieder ab, glaube ich, 25, dann 50 und dann brauchst du schon Hierarchieebenen und dann fängt es an, komplizierter zu werden und die brauchst Prozesse auch, um Dinge zu regeln. Das hast du wahrscheinlich dann alles nicht in der flachen Hierarchie, die du beschreibst.
Ja und nein, also die flache Hierarchie bringt natürlich Vorteile mit, wo wir schon darauf aufpassen oder wo es uns sehr wichtig ist. Es gibt ja so den Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Mhm. Und wir haben eher den Anspruch, dass wir so die handgeklöppelten italienischen Salonklapper haben quasi. Und deshalb legen wir schon sehr viel Wert auf professionelle Prozesse, auf eine professionelle IT-Ausstattung, auf digitale Prozesse. Wir sind da echt immer der eigene Benchmark für das, was wir beim Kunden beraten. Mhm. Da legen wir schon sehr viel Wert drauf. Aber alles andere haben wir nicht. Wir haben jetzt keine Teamleiterstrukturen. Wir haben keine große Kommunikationsthemen, die wir dann irgendwie haben. Wir sind super eng abgestimmt. Es ist immer im engen Austausch. Genau, also da sind wir, glaube ich, schon sehr schnell und sehr agil. Was uns sehr wichtig ist in dieser WUKA oder Barney-Welt. Und das andere, genau wie du sagst, also ab 10 brauchst du eigentlich schon fast eine Organisation. Ab 25, 50 hast du dann weitere Wachstumsschmerzen. Du hast da ein Recruiting-Thema, du hast da eine wesentlich höhere Fluktuation. Und das, also da habe ich einfach keinen Bock drauf.
Ja, verstehe ich.
Ganz flapsig zu sagen. Ne?
Ja, wenn du das alles andere auch schon erlebt hast, dann, man weiß ja auch immer, man lernt ja auch immer im Leben, was man dann nicht will. Ne? Also man lernt nicht nur Dinge, die man will und die man erstrebt, sondern auch, wie sie nicht sein sollen. Und das verstehe ich, das kommt ja mit der Erfahrung dann auch. Dann,
absolut, also das ist alles gelebte Erfahrung im Endeffekt. Und wenn du halt, wie ich damals, irgendwie 40 Menschen hast, dann bist du den ganzen Tag beschäftigt damit, irgendwo zwischen den Menschen zu vermitteln. Und der mag den nicht, der hat da ein Problem und sonstiges. Und keine Ahnung, da zwickt es irgendwo. Und ich bin ja zum Beispiel auch ich selber als Geschäftsführer oder Eigentümer, ich bin ja 70% meiner Zeit nach wie vor beim Kunden. Das ist ja mein Freudenspender, beim Kunden Projekte machen. Ich will ja immer da draußen sein, weil das ist das, was mich wirklich auch anzündet und wo ich sage, da habe ich wirklich Spaß damit. Und wenn ich halt immer größer werden würde, müsste ich mich immer mehr in den Elfenbeinturm zurückziehen und wird nur noch gefiltert, irgendwie das Marktfeedback mitkriegen. Und das habe ich halt auch schon erlebt, das ist halt auch nicht gut. Du musst halt draußen sein, du musst am Markt sein, du musst den Kunden sprechen, das musst du spüren. Du musst da, also ich bin ja immer einfach gern unterwegs und fahre gern zu den Kunden hin. Natürlich auch nicht mehr so, wie ich das früher mal hatte, als wir 80.000 Kilometer im Jahr im Auto gefahren sind. Okay. Also das ist wesentlich sinnvoller jetzt und zielführender. Aber das ist ja das, du musst das quasi draußen miterleben, dann bist du auch richtig gut im Marketing und im Vertrieb und kannst da coole Projekte eigentlich dann abliefern.
Du bist quasi der Undercover-Boss in der Firma. Also du brauchst den halt nicht, weil du, das machen ja die größeren Firmen, dann sieht man ja gerade wieder im Fernsehen. Das brauchst du gar nicht, weil du so nah dran bist. Das ist ja auch cool. Dann, wenn wir jetzt gerade beim Firmen-Setup sind, machen wir das kurz weiter. Du bist der alleinige Geschäftsführer und Inhaber der Firma.
Genau.
Und ihr sitzt im schönen Bayerischen Wald. Seid ihr dann im Office unterwegs oder auch virtuell am Arbeiten, wenn alle aus der Nähe kommen?
Ja, aus der Nähe ist so bedingt das Thema. Ich sage, verwurzelt sind es alle im Bayerischen Wald. Okay. Wir leben natürlich ein klares mobiles Arbeiten. Also wir haben ein eigenes Büro, das gehört uns auch selber. Das ist auch ganz klassisch, wie man es so macht als Startup. Das ist eine Eigentumswohnung, die wir umgenutzt haben zum Büro. Aber das ist von der Lage her ziemlich cool für uns und auch von der Größe passt es ideal. Hat so 85 Quadratmeter. Finde ich sehr schön und modern eingerichtet. Und wir haben so die Maßgabe, dass man so einmal in der Woche im Büro sein sollte. Da, ne? Weil wir haben zwei Kollegen, die wohnen in Regensburg. Das ist so knapp 100 Kilometer entfernt. Ein Kollege wohnt sogar am Tegernsee. Das ist so 250 Kilometer weg. Und die anderen sind schon aus der näheren Umgebung, die wirklich auch jeden Tag herkommen können und das auch gern machen. Es muss halt einmal da zielführend sein. Wir haben zum Beispiel auch einmal im Quartal wirklich einen Teamtag. Wir nennen das dann auch Team Summit, gemäß unserer Bergführer-Logik. Genau, da reden wir dann ein bisschen so auch über Zahlen, Daten, Fakten, Geschäftsentwicklung, Strategie. Was nehmen wir uns für Ziele fürs nächste Quartal vor? Weil wir nur quartalsweise planen, kochen dann gemeinsam, essen dann gemeinsam, trinken abends natürlich auch noch das obligatorische Feierabendbier miteinander. Und genau so sind wir da im Setup. Also das ist nicht dogmatisch. Jeder kann ins Büro kommen, wenn er wirklich auch Bock hat dazu. Mhm. Einmal in der Woche sollte man kommen. Wenn ich aber schon irgendwie 2-3 Tage beim Kunden bin, dann macht es ja keinen Sinn, dass ich am Freitag nur irgendwie auf Zwang ins Büro fahre. Dann, ne? Also dann ist das schon sehr flexibel und wir legen schon Wert auf eine gute Work-Life-Dynamic
an der Stelle. Mhm. Ist es dann euer Offsite oder eure Worktation, wenn ihr euch zu diesem Tag trefft oder macht ihr dann außerhalb auch nochmal irgendwelche Events, wo ihr euch dann on-site trefft? Ich hatte neulich jemanden, da trifft sich die ganze Firma jetzt oder haben sich jetzt getroffen letzte Woche, glaube ich, auf einer griechischen Insel zum Beispiel.
Okay. Wer feste Arbeit darf auch feste feiern, habe ich mir gelernt. Und eine richtige Location haben wir immer noch so im Hinterkopf, weil wir wollten schon ein paar Mal irgendwie vielleicht noch auf einer Insel fliegen, wie auch immer. Wir haben es jetzt tatsächlich ein bisschen aus CO2-Gründen, unserer Klimaaktivitätsthematik verschoben oder immer wieder nicht gemacht. Wir machen noch verschiedene andere Sachen. Also wir haben zum Beispiel immer, wir machen keine Weihnachtsfeier, wir machen eine Neujahrsfeier, weil Weihnachten hat irgendwie keiner Bock und keine Zeit, weil man auf 1000 Events eh schon ist und Familie und sonstiges. Also gehen wir immer Anfang des Jahres wirklich ganz toll zum Essen und es gibt ja auch tolle Köche bei uns da oder Restaurants bei uns in der Region mit Hauben, Sternen und was auch immer. Vor allem mit gutem Essen und guten Getränken. Wir machen Sommerfest gemeinsam. Auch das ist eigentlich schon so ein Ritual. Das macht man tatsächlich auch bei einem befreundeten Sternekoch, beim Luki Maurer, wo wir auch dieses Jahr tatsächlich mit unserem 5. Geburtstag, unserem Kundentag verbinden. Und wir gehen einmal im Jahr gemeinsam wandern auf eine tolle Berghütte bei uns da. Also es passt ja wieder zusammen, ja. Bleiben da über Nacht und da gibt's dann auch Feuer frei.
Ansonsten. Das wäre jetzt meine Frage auch gewesen, ob er das dann auch zum Wandern nutzt, zum Bergsteigen und so weiter. Aber dann passt es ja auch gut zusammen zur Story. Ja.
Absolut, jetzt, ja.
Jetzt hören wir den Ist-Zustand und wie es gerade läuft. Und man merkt, du hast gute Laune, aber eurem Image-Video, das werde ich dann auch verlinken. Und da hast du auch ein bisschen so die Gründungsgeschichte, die du selber erzählst. So hat es ja nicht angefangen. Magst du uns mal auf die Reise mitnehmen, wie du dann dazu kamst, aus der Situation raus, als Führungskraft dann eine eigene Firma zu gründen und wie du das gemacht hast?
Ja, sehr gerne. Also zum einen war ich ungefähr 18 Jahre in der IT-Branche unterwegs, als Angestellter, als Führungskraft. Ich war mal IT-Leiter in einem finnischen Konzern für ein paar Jahre, habe da ganz viel gelernt. Ich war mal Teamleiter und ich war auf der anderen Seite in Beratungsfirmen auch immer in Führungsrollen quasi. Ich war mal Leiter Produkt, Portfolio-Management, viel im Marketing, Vertrieb, aber auch im Projektmanagement unterwegs. Und ich habe dann 2018 tatsächlich so eine kleine Sinnkrise gehabt, ne? Also irgendwie wollte ich dann keine heiße Luft in Dosen mehr verkaufen. Das war so immer mein Eindruck dann, was wir da tun. Und ich wollte irgendwas tun, was man anfassen kann. Jetzt hat man schon gemerkt, ich treibe privat sehr viel Sport eigentlich. Bin da sehr engagiert und sehr leidenschaftlich unterwegs. Und dann war mein großer Traum, immer irgendwas beruflich mit Sport zu tun. Und es ergab sich 2018, dass ich Geschäftsführer bei einem Sporthändler mit 3 Filialen werden konnte. Ich habe das dann voller Freude angetreten, habe dort den E-Commerce mit aufgebaut und war da super, super happy eigentlich auch. War aber tatsächlich nicht so erfolgreich, als ich das gewohnt war. Also ich bin schon ein bisschen vom Erfolg verwöhnt in meinem Leben, das muss ich auch sagen. Und da hat es nicht so geklappt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dort rausgeflogen dann und war dann so quasi 4 Wochen vor Weihnachten 2018 arbeitslos. Auch eine ganz neue Erfahrung für mich, hatte ich noch nie mehr im Leben. Also A, noch nie gescheitert, B, noch nie arbeitslos. 4 Wochen vor Weihnachten, Konto war auch prall gefüllt. Also ich konnte jetzt nicht mehr sagen, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Pause, sondern ich musste einfach auch Rechnungen bezahlen und Geld verdienen. Und das war irgendwie nicht wirklich cool. Ne? Dann privat noch ein kleiner Impact. Also ich habe eine sehr starke emotionale Bindung zu meiner Großmutter gehabt. Die lag da auch schon schwer krank im Krankenhaus. Also da kam irgendwie so alles zusammen und dann, puh, schwierig.
Und dann noch Weihnachten.
Und dann noch Weihnachten. Ja, ja, ja. Dann das auch noch. Ne? Ja. Ich habe aber dann gemerkt, dass tatsächlich also jetzt so rückblickend betrachtet, um es gleich vorwegzunehmen, tatsächlich war primär, habe ich mein Ego irgendwo angekratzt. Und das ist eigentlich so ein Learning draus dann. Und B, egal was kommt, wenn du eine tolle Familie hast, eine tolle Frau hast und eine tolle Freunde hast, dann passiert da nicht viel im Leben dann. Also dann schaffst du auch solche Krisen in Anführungszeichen und es gibt sicherlich schlimmere Dinge im Leben als das, was mir da passiert ist. Aber ich habe dann eben überlegt, was ich machen kann, habe natürlich dann die hiesigen Jobbörsen gescannt. Mir war klar, ich gehe wieder zurück in die IT, irgendwie ein Stück weit und habe damals noch im Xing, für die früher Geborenen, die kennen das vielleicht noch, meinen Status geändert. Und dann sind tatsächlich 4 oder 5 Menschen aus meinem Netzwerk, die ich aus dem früheren Leben kannte, auf mich zugekommen, ob sie mich jetzt freiberuflich irgendwo engagieren können. Für verschiedenste Dinge, für Interimsmanagement, für Strategieberatung, für Consulting und so weiter und so fort. Und dann haben wir mal das alles so vor Weihnachten angehört und da auch irgendwie Pläne geschmiedet und mit den Kunden gesprochen, die dann auch tatsächlich alle Kunden geworden sind. Und dann habe ich am 3. Januar 2019 schnell die Passion for IT UG gegründet, weil ich irgendwie einen Rahmen brauchte, um Rechnungen schreiben zu können. Und man sieht schon, ich habe nicht unbedingt dran geglaubt, dass es so ganz, ganz durch die Decke geht, weil ich habe eine UG gegründet mit 3.000 Euro Startkapital, damit es dann einfach irgendwie das Kind einen Namen hat und das da ist. Und für mich war klar, ich mache das jetzt und ich bleibe auch für den Rest meines Lebens Freelancer und alleine. Und was dann daraus geworden ist, sieht man dann ja. Ein Jahr später kam der erste Mitarbeiter, ist einer meiner längsten Freunde, den ich auch schon über 20 Jahre jetzt kenne. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und dann haben wir da jetzt eine steile Wachstumsstory hingelegt eigentlich. Und so aus der beruflichen Krise heraus und angekratzten Ego, aus einer ziemlich blöden Situation ist eigentlich was ganz, ganz Tolles entstanden, wo ich jetzt heute nicht mehr wissen würde, was mir mehr Spaß macht und wo ich eigentlich glücklicher und besser aufgehoben bin als in meiner Passion for IT.
Ich glaube, manchmal helfen so Notsituationen auch, so unbequem sie sein mögen und der Druck, den man hat, dass man auch wirklich A, Gas gibt und B, dran glaubt, dass es was wird, dass es am Ende auch dann tatsächlich was wird. Wie war das für dich so?
Ja, also meine Oma hat immer gesagt, selten ein Schaden ohne Nutzen. Das trifft sich oder zieht sich durchs ganze Leben irgendwie gefühlt durch. Das Zweite ist, ja, definitiv, weil wenn du so eine Krise, und das muss ich nur sagen, rückblickend, also ich meine, ich war gesund, ich war alles cool, die Kinder waren gesund, die Frau geht's gut. Also wir hatten ein Dach über dem Kopf, es war jetzt nicht irgendwie, es gibt wesentlich schlimmere Notlagen, das möchte ich jetzt eigentlich richtig eingeordnet haben. Aber zum damaligen Zeitpunkt Krise, wenn du das irgendwie überstanden hast, was soll dann noch kommen? Das haben wir da nicht auch gedacht. Also das kann ja jetzt wieder irgendwie schief gehen mit der Selbstständigkeit. Okay, fein, das werden wir auch schaffen gemeinsam. Wir halten da zusammen, ich habe tolle Freunde, ich habe tolle Familie. Was soll dann kommen? Also du gehst schon gestärkt draus vorbei, weil du einfach so ein Zutrauen und so ein Vertrauen auch nochmal irgendwo entwickelst, wo du sagst, ja okay, das wird schon.
Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Du hast, ich glaube auch in dem Image-Video erzählst du, du hast die ersten Kunden noch ohne Website bekommen und mit einem Logo aus Ecuador, von einem Designer aus Ecuador warst, glaube ich. Da hast du den über Fiverr gefunden damals schon.
Genau.
Ja. Und vielleicht mal für die Hörerinnen, wie kommt man an Kunden ohne Website und ist es rein Vertrauen, weil die dich eben von vorherigen Jobs und Zusammenkünften kannten?
Ja, definitiv. Also die ersten Kunden definitiv Vertrauen oder halt einen guten Job gemacht in der Vergangenheit, damit gewinnst du Vertrauen. Es gibt eine zweite Thematik, die mich, glaube ich, und uns alle auszeichnet, ist Ehrlichkeit. Also wir sind immer schonungslos ehrlich, wir sind keine bezahlten Jubler, die man sich einkauft, sondern wir legen den Finger in die Wunde und darum, da generiert man auch Vertrauen damit. Und aus dem früheren Netzwerk sage ich mal ganz klar, das zieht sich dann aber durch, weil die nächsten Kunden, die dann gekommen sind, als die Passion for IT schon ein bisschen etablierter war, kamen alle übers Empfehlungsmarketing. Und wir wurden dann dort weitergereicht von Kunde zu Kunde, von Geschäftsführer zu Geschäftsführerkollegen, der gesagt hat, du, ich habe da jemanden kennengelernt, der hat einen super Job gemacht, du hast doch irgendwie digitale Herausforderung, ruf doch den mal an. Und so ist es eigentlich gewachsen und entstanden. Also wir haben wieder großartig Marketing gemacht am Anfang. Die Webseite ist dann halt, das war irgendwie so Jimdo-Baukasten am Anfang, schnell mal zusammengeklickt, das Logo, ja, für, ich glaube, $50 oder was das kostet hat, das erste machen lassen und so ging es halt los.
Da freut sich der Matze.
Ja. Und einfach
ja, cool. Ah ja, Jimdo-Webseite ist natürlich interessant. Die hatte ich in einer ganz frühen Folge hier auch im Podcast, den Matze von Jimdo. Auch eine coole Geschichte aus Hamburg auf jeden Fall. Ja, wann hast du gemerkt, dass es eine richtige Firma ist? Also, und auch selber dran geglaubt, war das schon im ersten Monat, als du die ersten Rechnungen geschrieben hast? Wie war das so?
Dass es funktioniert, habe ich eigentlich schon die ersten Monate gemerkt, weil die Umsätze gut waren, weil ich ja plötzlich Folgeaufträge hatte und auch schon irgendwie über Empfehlungen weitere Aufträge bekommen habe und das Netzwerk auch größer geworden ist. Ich habe dann auch ein paar mit Partnern schon Geschäft gemacht, die mich dann irgendwie als Freelancer mit aufgenommen haben, wofür ich dann für Strategieberatungen dann Digitalisierungsberatung gemacht habe und so Geschichten dann. Es war eigentlich super cool alles. Da habe ich gemerkt, dass es funktioniert und dass ich wahrscheinlich gerade auch glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit den richtigen Skills bin. Mhm. Dass es eine richtige Firma ist, das kam schlussendlich, als dann der Andi Hackl, also der erste Mitarbeiter, begonnen hat am 1. April 2020, also so eineinviertel Jahre nach Gründung. Dann wurden wir irgendwo eine Firma, weil dann, genau, wenn du mehr als einer bist, brauchst du schon ein bisschen andere Prozesse und musst du schon ein bisschen anders aufstellen dann. Ne? Und so ab dann wurden wir dann wirklich, ja, haben wir viele Sachen schon so vorbereitet und professionell bereits aufgebaut. Also wir haben relativ früh dann schon CRM gehabt zum Beispiel. Als wir noch zu zweit waren, haben wir dann auch gemerkt haben, jetzt reicht der Excel-File nicht mehr. Also jetzt müssen wir irgendwas was Vernünftiges machen, weil dann war uns schon irgendwo klar, dass der Wachstum weitergehen wird. Nicht beliebig hoch. Wir haben damals schon gesagt, nicht mehr als 10 Mitarbeiter.
Okay.
Aber trotzdem, wir werden noch weiter wachsen und den ein oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dazunehmen und dann braucht man schon eine Organisation, in die man da irgendwo eine Prozesslandschaft, in die man reinwachsen können.
Gab es dann jetzt im Laufe der letzten Jahre irgendwelche wichtigen Meilensteine, an die du dich erinnerst, wo, naja, bei Venture Capital Firmen ist ja immer, gibt es ja häufig so Hockeystick Curves, irgendwelche Presseartikel, virale Geschichten oder sowas. Oder seid ihr komplett linear dann gewachsen und habt dann weiter immer Mitarbeiter eingestellt und dann ging es immer weiter mit Umsätzen, bis ihr dann jetzt bei 8 wart? Oder gab es irgendwelche wichtigen Meilensteine, die du dich erinnern kannst? Ich habe gesehen, ihr habt irgendwelche Awards auch gewonnen und Preise. Hilft sowas dann, damit man irgendwie mehr Anfragen ins CRM bekommt oder ist einfach linear gewachsen?
Also wir sind schon linear gewachsen. Wir haben schon mal so eine Wachstumsphase gehabt, wo wir so sprunghaft in einem Jahr quasi von 3 auf 6 Mitarbeiter gewachsen sind. Da haben wir auch kurze Wachstumsschmerzen gehabt, weil natürlich das rüttelt dich nochmal ganz anders durch dann auch. Mhm. Also da habe ich auch viele Sachen dann versucht zu delegieren und abzugeben. Das haben wir schon gehabt. Also ich glaube, so Mitarbeiterkurve und Umsatzwachstum ist schon relativ straight, auch wenn es große Sprünge waren. Also von 250 auf 600, auf 1,8, auf 3,8. Das ist schon ordentlich gesprungen dann. Wichtige Ereignisse, ja, die Preise und Awards, die sind super cool. Das sind total tolle Bestätigungen für deine Arbeit und machen uns auch stolz. Also wir gehören zu den Top 100 Innovatoren in Deutschland. Wir haben gerade einen regionalen Award gewonnen, den Aberland Premium Award, und sind Newcomer in Niederbayern des Jahres geworden. Also das macht uns schon immens stolz und es ist auch eine Bestätigung. Was mich noch mehr stolz macht oder stolzer macht, ist, glaube ich, der richtige deutsche Begriff, ist einfach das Feedback unserer Kunden. Und ich glaube, wenn man so auf unsere Referenzseite guckt, das ist halt einfach das, was uns, glaube ich, wirklich alle Spaß macht, dass wir da tolle Menschen drauf haben, tolle Projekte gemacht haben und die auch wirklich Mehrwerte davon haben. Was ein großer Impact war tatsächlich, ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe mir das irgendwann mal vorgenommen in meinem Leben, ich schreibe mal ein Buch. Und dann bin ich tatsächlich 2019 sehr viel Zug gefahren. Und wer viel Zug fährt, weiß, da hat man viel Zeit, weil man einmal irgendwie rumsteht oder Verspätung hat. Und habe eigentlich da 80% meines Buches Digital Mindset verfasst. So quasi immer auf dem Rückweg vom Kunden oder auf dem Hinweg zu Kunden habe ich so meine Gedanken in das Buch reingepackt, wie man Digitalisierung angeht, welche Geisteshaltung, welche generelle Haltung im Unternehmen dazu notwendig ist. Und das erschien dann auch pünktlich zu meinem 40. Geburtstag am 29. Januar 2022. Und das hat schon nochmal für viel Aufmerksamkeit gesorgt und irgendwie auch für, ja, keine Ahnung, in Deutschland, glaube ich, wenn du mal ein Buch geschrieben hast, dann zählst du, obwohl du der gleiche Mensch bist, plötzlich ein bisschen mehr als vorher. Und gerade die regionalen Kunden, um auch ganz ehrlich zu sein, die hatten uns vorher wirklich nicht am Schirm irgendwie oder konnten nichts mit uns anfangen. Aber als dann auch die Regionalpresse über das Buch berichtet hat, da kamen auch dort die Anfragen. Seitdem haben wir auch regional einige Kunden gewonnen.
Kannst du das nachverfolgen? Also das Buch hatte ich jetzt für später noch drauf, weil das habe ich natürlich auch gesehen, dass du das gemacht hast, dass du dann Anfragen bekommst, weil jemand das Buch gelesen hat und dann interessiert ist an der Zusammenarbeit. Ist das so ein Akquise-Kanal dann auch wirklich?
Also definitiv. Also wir haben Outbound-Marketing gemacht damit. Also wir haben es verschickt, kostenlos an Interessenten, an Firmen. Darüber sind wirklich Kontakte und Geschäftsbeziehungen entstanden, also Projekte. Und wir bieten es mittlerweile als kostenlosen E-Book-Download auf der Webseite an. Und darüber buchen sich, also da lesen die Leute in das Buch rein und finden es irgendwie gut, was drinsteht scheinbar, weil sie sich dann ein Strategiegespräch mit mir buchen und mit mir dann sprechen wollen, wie sie quasi Digitalisierung bei sich im Unternehmen angehen können dann.
Das ist der erste Schritt.
Und das schafft Aufmerksamkeit. Und genau, das ist der erste Schritt dann. Ob dann was rauskommt, nicht, sei mal dahingestellt dann. Ja, aber zumindest kommst du mit Menschen ins Gespräch und das ist eigentlich schon sehr cool.
Ja, also ich glaube auch, das Thema Vertrauen, was du anspielst, ich mag das so, das Thema, da gibt es ja diese Trust Battery vom Tobi Lüttke hier von Shopify. Das ist ein cooles Konzept und ich glaube, irgendwas braucht man, um Vertrauen initial aufzubauen und ins Gespräch zu kommen. Ob das jetzt ein Buch ist oder vielleicht ein Podcast oder irgendwas, hilft auf jeden Fall weiter. Ja, finde ich cool. Wie geht's dann weiter jetzt mal, um ein bisschen über euer Angebot zu sprechen und was ihr alles macht? Dann buche ich mir den Strategietermin bei dir ein und dann beschließt man eine Zusammenarbeit und fangt ihr dann mit dem Digitalcheck an und schaut euch an, wo ist die Firma wie aufgestellt? Keine Ahnung, Personal, Buchhaltung, Lagerhaltung, Webseite. Und kannst du uns mal erzählen, was ihr in dem Umfeld dann alles macht? Beim Thema Digitalisierung ist ja sehr breit.
Absolut. Und das Hauptproblem, was die meisten haben, sind A, fehlende interne Ressourcen und B, sie wissen nicht, wo sie beginnen sollen. Also ganz viele unserer Interessenten und Kunden im Mittelstand haben erkannt, wir haben da ein Thema, wir haben da vielleicht auch verlierende Effizienzen, wir wissen nicht genau, was wir tun sollen. Aber wir wissen nicht, wo wir starten sollen. Und da hilft unser Digitalcheck, das ist so der erste Einstieg. Da schauen wir uns die IT-Landschaft an, da schauen wir uns die Kunden-Lieferantenstruktur des Unternehmens an, das Geschäftsmodell, auch die Mitarbeiterstrukturen. Und wir befragen dort klassisch über Fragebögen die IT, aber eben auch die Fachbereiche. Und wir haben immer beim Kickoff und auch bei der Ergebnispräsentation die Geschäftsführung mit am Tisch, weil Digitalisierung ist Chefsache. Das kann ich halt nicht wegdelegieren, das funktioniert nicht. Das heißt, über die Fragebögen erheben wir den Ist-Stand, dann gibt's immer Rückfragen, wir machen dann einzelne Interviewrunden, Workshops mit den Fachbereichen, genauso mit der IT-Abteilung und erarbeiten dann diese digitale Roadmap. Also wir sagen dann, okay, wir haben mit IT in 5 Handlungsfelder geschnitten, Infrastruktur, Collaboration, Communication, Arbeitsplatz, Governance und Applikation. Das ist so dieses Haus der IT. Mittlerweile gibt's so eine Blockhaus-Sauna draußen, das ist KI, das ist auch ein wichtiges Thema. Und genauso nach diesen Handlungsfeldern dröseln wir das Ganze mal auf. Da ist dein Ist-Stand, das wäre Best Practice und unsere Handlungsempfehlung für dich wäre, dass du in dem Umfeld das und das tust. Und das Ganze mischen wir nochmal ab in eine Roadmap. Wirklich so, was ist das Basecamp, was ist der erste Gipfel, was ist der zweite Gipfel, der nächste, also auch eine Priorisierung und können aufgrund der Erfahrung auch schon ein großes Budget abgeben. Also das ist natürlich immer gewürfelt ein Stück weit, ist auch klar, aber es trifft es ganz gut und man hat zumindest eine Indikation, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt um Microsoft 365 in meinem Unternehmen kümmern möchte, weil ich einen digitalen Arbeitsplatz haben will, dass die Menschen digitaler zusammenarbeiten und kommunizieren, dann kostet diese Summe X an Lizenzen und an Dienstleistungen für die Beratung und für die Schulung. Dass die Geschäftsführer auch irgendwie so ein Gesamtbudget haben und einen Plan haben, was kommt denn da, wenn ich es denn tue, auf mich die nächsten Jahre zu.
Du machst ja da auch Missstände in der IT transparent. Wie funktioniert dann das Zusammenspiel dann gerade mit den IT-Abteilungen? Da ist man ja wahrscheinlich, kennt man ja in der Regel die Dinge, die man im Keller verscharrt hat oder die man unter den Teppich gekehrt hat, und ihr macht die transparent wahrscheinlich. Ist es dann, ist man da dann Freund oder Feind? Wie ist das, funktioniert das so?
Also eigentlich müsste man Feind sein, ne? Wenn man jetzt nach dem der Logik oder dem, was du sagst, geht, dann müssten wir der totale Feind der IT-Leiter und IT-Abteilungen sein. Aber auch da wieder Vertrauen und Ehrlichkeit, gibt ja Gründe, warum. Und ich sage mal, es gibt selten bis gar nicht einen IT-Admin, der sagt, ich habe ja den Server bewusst das Dachfenster gestellt, weil das der beste Platz für den ist. Sondern es gibt ja darum, weil der Geschäftsführer gesagt hat, na, das passt schon so, ich gebe da nicht mehr Geld dafür. Und das muss man ja immer verstehen. Und deshalb sind wir schon auch da Hilfesteller oder in der Hilfestellung für die IT-Leitung. Und oft ist das Thema, der Prophet gilt ja im eigenen Land nichts. Und das muss man einfach so sagen. Wenn wir dann das Gleiche sagen, was der IT-Leiter vielleicht schon probiert hat, der hat irgendwann mehr aufgegeben, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert. Und das andere ist, was man aber auch dann auf der anderen Seite schon sagen muss und wo die IT einfach einen Wandel durchlebt die letzten Jahre, die Rolle der IT wandelt sich komplett. Früher, also auch zu meiner IT-Leiterzeit, war viel Anspruch daran, dass der Betrieb läuft. Also so keep the light screen, wenn ich morgens ins Rechenzentrum gehe, streichle über den E-Mail-Server drüber und der blinkt grün, habe ich einen guten Job gemacht. Das hat sich jetzt total gewandelt, weil mittlerweile im Rahmen der Digitalisierung und gerade mit der KI-Welle, die jetzt da über uns hinweg schwappt, brauchen die Unternehmen und die Fachbereiche Berater. Also die müssen eine hohe Beratungskompetenz haben. Und das haben die IT-Teams heute nicht. Können sie auch nicht haben, weil die jahrelang anders eingestellt und konditioniert waren. Die sind für den Betrieb da und weniger für die Beratung. Und das ist es, wo wir natürlich helfen können, weil wir heute sehr viel Prozess-Know-how, sehr viel Digitalisierungs-Know-how haben, aber heute auch mit einem IT-Background ausgestattet sind. Und da können wir gemeinsam mit der IT entsprechende Mehrwerte generieren. Und tatsächlich auch die kleineren Kunden, die wir haben, also so bis 100 Mitarbeiter circa, die haben ja ganz oft auch keine eigene interne IT. Also die haben diese Kompetenz gerade intern, die haben vielleicht einen externen Systemhauspartner, der aber auch eher den Fokus auf den Betrieb hat und weniger auf die Beratung, auf die ja wir eigentlich den Schwerpunkt gesetzt haben.
Oder auf die Verbesserung dann von dem, ne?
Natürlich, das geht's ja.
Tendenziell.
Das will ich nur kurz ergänzen, sorry, weil was halt einmal wichtig ist, für mich ist Digitalisierung so, also die heilige Dreifaltigkeit der Digitalisierung ist ja Technik, dafür ist die IT zuständig, Organisation und Prozess. Und nur wenn ich alle drei Dimensionen bespiele, dann haben ja wirklich Mehrwerte. Ansonsten wird es nur Geld kosten. Und das haben wir auch oft erlebt, dass es eine besondere zähnebewaffnete IT-Abteilung gibt, die technisch alles super, super fein hat, aber die Organisation und der Prozess nicht digital aufgestellt sind. Dann bleibt viel PS auf der Straße quasi.
Ja, das kann ich auch so bestätigen aus der Praxis. Die Zahnräder müssen dann ineinander greifen, dass es dann funktioniert. Jetzt die Hörer vom Podcast, ich schätze mal, viele sind durchdigitalisiert, weil Podcast-Hörer haben eine digitale Affinität. Vielleicht kannst du mal, wenn dir jetzt spontan 1, 2, 3 Fälle einfallen von Kunden, um eben so die Realität der Digitalisierung bei so einem Mittelständler, dass einem das mal transparent wird.
2 Geschichten dazu. Geschichte 1, ich war im April im Silicon Valley, wollte immer schon mal, war auf so einer Unternehmerreise mit dabei mit den Top 100 Innovatoren. Wir haben dann wirklich die ganzen großen Namen besucht. Wir waren bei Google, bei Apple, bei Meta und so weiter, bei der SAP auch da drüben und so. Und da ist alles nur noch Künstliche Intelligenz, nur noch Artificial Intelligence, AI rauf und runter. So, dann komme ich wieder zurück nach Deutschland und dann lese ich im Stern den Test der 7 besten Faxgeräte 2024. Und ich glaube, das sagt irgendwie schon gefühlt alles, ne? Also wir haben schon im Mittelstand noch viele Kunden, die einfach Papier von links nach rechts spazieren tragen. Und damit halt ganz, also das ist so das Hauptthema immer und mein Lieblingsthema, und damit ganz viel Potenzial für digitale Prozesse, für mobiles Arbeiten, wo es irgendwie total wichtig wird, ist eigentlich seit gestern schon nicht das heute, lassen wir da einfach ungenutzt. Also Excel ist nur irgendwie cool dann schon, aber darüber hinaus haben viele Mittelständler noch nicht wirklich viel. Und einfach glaube ich, weil halt viele nicht genau wissen, wo sie jetzt beginnen sollen, vielleicht auch dem Drang erliegen, in der Wertschöpfung zu beginnen, ein ERP-System einzuführen, aber haben noch gar nicht die Basis gelegt. Also wie beim Haus, ich mache mir schon Gedanken über die Designerküche, aber der Keller ist noch gar nicht fertig.
Hast du dann auch so Fälle, wo du tatsächlich noch Auftragsbestätigungen per Fax kommen? Gibt es das in der Realität noch? Man hört es ja immer mal wieder, aber triffst du das sowas?
Das ist kein Mythos, das ist gelebte Realität.
Okay. Ah ja, gut, da hast du ja natürlich dann auch viele Möglichkeiten, wo anzufangen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, wir haben die Auftragsbestätigung nicht bekommen, weil das Papier im Fax war leer. Das gibt's, ja, das okay. Gut, ja.
Genau, das gibt's natürlich.
Das ist ja der Wahnsinn. Wie funktioniert es bei euch in der Praxis dann? Ihr macht den Digitalcheck und dann macht ihr eine Priorisierung, einen Vorschlag. Weil so wie sich das jetzt ja anhört, hast du dann ja ein Jahresprojekt vor dir oder sogar länger. Das ist ja auch schon mit Kosten verbunden dann. Wie strukturiert man sowas?
Also die digitale Roadmap, die hat immer einen Zeitraum von, ich sage mal, 3 bis 5 Jahren, ganz grob. Mhm. Natürlich passt sich die an, weil sich die Welt weiterdreht, weil sich Geschäftsmodelle verändern etc. pp. Das ist ja aus der Stand heute mit der ganz großen Glaskugel oder mit dem ganz großen Fernrohr in die Zukunft geguckt. Und das hat zum einen natürlich auch budgetäre Gründe, man kann nicht alles auf einmal machen, aber vor allem auch Change-Management-Gründe, weil jetzt sind wir gerade zu diesem Extremfall kommen, digitale Diaspora, ich trage da Papier von links nach rechts und du würdest jetzt in einem halben Jahr den Laden komplett durchdigitalisieren, dann verlierst du die Menschen. Die erkennen ja ihre Firma und ihren Arbeitsplatz nicht mehr wieder und kommen dann nicht mit, weil, das ist meine feste Überzeugung, Veränderung macht jedem Menschen Angst. Punkt. Manche gehen damit nur einfach ein bisschen leichter um wie andere. Die sind vielleicht ein bisschen flexibler und haben da ein bisschen mehr Mut und keine Ahnung. Und andere verharren dann auch in so einer, ich nenne es immer Opossumsstarre, weil Opossum stellt sich auch tot bei Gefahr und so spüre ich das halt auch irgendwie dann dort. Bei Digitalisierung stelle ich mich mal tot, das wird schon vorbeigehen, aber das ist halt nicht so. Und darum muss man auch das richtige Tempo finden. Und wir legen halt immer sehr viel Wert auf Change Management, also dass wir viel mit den Menschen sprechen, viel Kommunikation, viel Projektmarketing, auch irgendwie coole Aktionen, um das Thema positiv zu besetzen. Wir haben schon mal für einen Kunden eine digitale Mitarbeiterveranstaltung organisieren dürfen. Hopfenhändler, da gab es dann halt auch Hopfenschokolade, die Mitarbeiter nach Hause geschickt bekommen haben, um quasi mit allen Sinnen dieses Event zu erleben dann. Und so Themen, da sind wir auch immer dafür da, ein bisschen so eine kreative Ader, weil das da ganz wichtig ist. Also das Change Management vergessen auch viele immer und uns fokussieren nur die Technik und zack, zack, zack. Du musst das richtige Timing finden und die Menschen mitnehmen, sonst verlierst du auch nur.
Jetzt gehst du, um dazu zu lernen in Silicon Valley, kannst du sowas auch adaptieren auf den Bayerischen Wald? Also kannst du einen Kunde von dir nehmen, der schon im 5. Jahr mit euch ist und kannst andere dazu einladen, hey, gehen wir da mal hin und schauen uns an, wie sowas funktioniert, wenn man ans Ende der Reise kommt, wobei man ist ja nie am Ende der Reise, aber um einfach auch zu zeigen, wie es in der Praxis funktionieren kann, ist sowas, macht ihr sowas?
Absolut, also wir haben das ja schon gemacht aus zwei Gründen, die Silicon Valley Reise, ich meine, das ist eigentlich ganz günstig, muss man auch sagen, ja, und aufwendig an der Stelle, aber einmal um uns selber weiterzubilden, den Horizont zu erweitern, einfach mal in diese Wiege der Innovation zu gehen und sich da anzusehen und mit der Mission, was können wir von dort lernen oder mitnehmen für den deutschen Mittelstand oder den Österreich-Schweizerisch natürlich auch lieben gerne. Und das größte Learning war tatsächlich einfach der Reifegrad ist noch nicht so, dass wir gerade mit diesen KI-Themen überhaupt beginnen können. Also die ganze Welt redet jetzt seit, was sind 14, 15 Monaten von ChatGPT und von KI und rauf und runter. Und wenn ich jetzt nicht gerade in der durchdigitalisierten Marketingbranche bin, wo ich wirklich Texte und Fotos und keine Ahnung und Videos generieren kann, dann habe ich jetzt relativ viele Mehrwerte, die ich ad hoc heben kann, weil einfach die Grundlagen noch fehlen. Und das ist so ein Key-Learning, dass viele jetzt nur die Grundlagen schaffen müssen, um dann wirklich später in diese Mehrwerte zu kommen und dort auch dann davon zu profitieren. Wir haben aber auch Kunden, die haben einen ganz anderen Reifegrad. Ja, jetzt nicht nur wegen uns, weil wir jetzt eigentlich gerade so alleine da sind auf der Welt. Die haben jetzt einfach auch coole eigene IT-Teams oder andere Berater auch. Dort können wir jetzt schon anfangen. Also wir machen jetzt auch KI-Beratungsprojekte bei Kunden, wo wir sagen, okay, wo kann denn KI dein Geschäftsmodell irgendwo ergänzen oder optimieren? Und auch dort setzen wir auf eine ganz eigene Methode. Wir machen da Lego Serious Play Workshops. Also wir bauen mit Lego, mit verschiedenen Fachbereichen die Geschäftsprozesse und anhand dessen dann auch, wo jetzt KI irgendwo den Geschäftsprozess noch weiter optimieren kann. Weil es gibt ja nicht nur ChatGPT, es gibt irgendwie 3000 KI-Modelle und Tools und keine Ahnung, also für alle möglichen Bereiche. Mhm. Und das muss man sich halt auch immer ansehen. Und wie immer, individuelles Thema, also Coverband hat noch nie die Welt verändert, die Beatles sehr wohl. Und so muss man das auch sehen, man muss immer seinen eigenen Weg finden da, um auch das KI-Thema zu integrieren. Und die Botschaft an die anderen ist, die Grundlagen schaffen, also Keller, Rohbau, putzen, Boden legen und dann Designerküche reinstellen. Das macht dann Sinn.
Oder dann die Blockhaus-Sauna noch.
Oder die Blockhaus-Sauna,
ja, wie du das angesprochen hast. Ja, ja, verstehe. Was nutzt ihr denn selber für Technologien für euch? Weil ihr müsst ja wahrscheinlich dann auch schon so ein bisschen Eat Your Own Dog Food machen und das, was ihr beratet, auch selber ausprobieren und über den Tellerrand schauen. Aber wie sieht denn euer Technologie-Stack an der Stelle aus?
Absolut. Also wir investieren da richtig Geld quasi an der Stelle. Wir haben viele Lösungen, wo wir ja faktisch zu klein sind, aber trotzdem nutzen wir die, weil wir einfach die super cool finden, tolle Mehrwerte haben und auch wirklich so mehr als Best Practice Case für die Kunden das vorleben wollen. Also kleines Beispiel, wir haben zum Beispiel DocuSign für die digitale Unterschrift unserer Dokumente. Da sind wir eigentlich zu klein und auch das kleinste Volumen, das uns DocuSign verkaufen kann, ist viel zu groß für uns, weil wir das gar nicht ausnutzen. Aber wir finden das so toll und es hat einen solchen Mehrwert für uns, dass uns auch dieser Invest wert ist. Ansonsten, wir nutzen HubSpot im Marketing und CRM, um uns ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Wir haben Personio im HR. Auch das ist ganz wichtig für uns, dass wir da eine professionelle Lösung haben für das ganze Thema Personalakte, Zeiterfassung, Recruiting, ja, Mitarbeitermanagement. Wir haben Masterplan als digitale Lernplattform auch bei uns im Team. Das wird stark genutzt und logischerweise eine ganz klare Microsoft 365-Strategie. Wir nutzen auch den Copilot als KI-Lösung für alle im Team. Also da machen wir auch keine Gefangenen und. Also da haben wir noch viele andere Lösungen. Wir schauen schon immer, also wir haben ja sehr experimentierfreudig, wir haben auch Sachen schon wieder weggeschmissen, aber wir schauen jetzt schon immer, was können wir da noch optimieren und da haben wir, ich würde nicht sagen keine Budgetgrenze, aber da ist jetzt das Budget das untergeordnete Thema, da geht es für uns mehr um das Thema Innovation, Best Practice Case und auch wirklich Spaß haben dran an dem, was man draußen verkauft, auch selber nutzen und ich sage mal, wenn ich begeistert von meiner DocuSign-Lösung erzähle, dann wecke ich vielleicht auch den Appetit beim Kunden, sich mit sowas mal zu beschäftigen und die Kunden spüren es ja auch, weil die ja, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, sofort in ein Teams-Team eingeladen werden, da werden Dateien geshared, da wird nichts mehr per Mail verschickt, nichts mehr gefaxt, wir haben keinen Fax, da werden Dokumente digital unterzeichnet und so weiter und so fort. Also das merken die dann ja auch, wenn sie mit uns arbeiten.
Wenn sie die Auftragsbestätigung digital unterschreiben, sehen sie mal, wie es funktioniert.
Genau, ja, du unterschreibst das Angebot schon digital und dann kriegst du die AB automatisch geschickt.
Ja, es ist natürlich der beste Showcase, wenn du dann direkt da im Funnel drin bist und direkt hautnah mitbekommst. Ja.
Genau.
Um mal ein bisschen so einen Schwenk zum Marketing hinzubekommen, du hast ein bisschen, wir haben das Thema digitaler Bergführer, das bei euch ja omnipräsent ist in der ganzen Firma. Ich habe ja auch vorhin gesagt, man sieht es ja auch direkt auf der Landingpage, wenn man auf eure Webseite geht. Aber du hast auch so ein bisschen eine Nachhaltigkeitsmission, habe ich so einen Eindruck. Ne? Wie vermischst du das im Marketing? Was macht ihr alles an Marketingmaßnahmen in diese Richtung?
Speziell jetzt auf das Nachhaltigkeitsthema.
Ja, Bergsteiger, nachhaltig. Ich habe gesehen, ihr habt auch so eine Baumkooperation. Ist das, wo ihr Bäume pflanzt, dann für und Umsatz investiert? Ist das alles so das Gesamtpaket dann?
Also wir sind, seit es uns gibt, also seit 2019 schon, Mitglied bei One Person for the Planet. Das ist eine Initiative, die hat der Yves Chonard, das ist der Patagonia-Gründer, ins Leben gerufen und wir spenden freiwillig quasi 1% von unserem Jahresumsatz, das ist ganz wichtig, nicht vom Gewinn, sondern vom Umsatz, an Umweltschutzorganisationen. Wir haben lange Jahre das gar nicht so nach außen gestellt und so gar nicht auch promoted, weil man, ja, keine Ahnung, das irgendwie kein Thema ist, mit dem man irgendwie sich brüsten oder angeben sollte. Ich finde, das sollte man einfach tun und sollte man machen. Wir haben aber einfach auch gemerkt, dass uns das Thema enorm wichtig ist, weil wir haben viele Familienväter im Team und auch Mütter, logischerweise. Und deswegen ist Nachhaltigkeit einfach schon ein wichtiges Thema für uns. Das heißt, neben diesem One Person for the Planet machen wir noch verschiedene andere Dinge. Wir haben jetzt den kompletten Fuhrpark auf E-Auto umgestellt, damit wir dort auch irgendwie nachhaltig unterwegs sind. Wir haben Ökostrom und so weiter und so fort. Wir haben eine CO2-Bilanz aufgestellt. Und was wir jetzt auch in diesem Jahr gemacht haben, wir haben unser komplettes Commitment vom letzten Jahr, das waren dann über 30.000 Euro, demzufolge in einem eigenen Firmenwald investiert, den wir hier in der Region gepflanzt haben. Also es sind 3.200 Bäume, die wir hier in Bayerisch-Kanada, nennt sich da der Landstrich, die gepflanzt worden sind. Wir als Team haben 150 selber in die Erde gebracht und gepflanzt in einer Aktion. Und das ist jetzt nochmal ganz was anderes, auch für uns, für unser Team und für uns als Mitarbeiter, weil man das anfassen kann. Also ich sag mal, ja klar, wir haben auch irgendwie Umweltschutzprojekte in Kanada oder irgendwelche Plastikbefreiungsaktionen am Meer oder wir haben Patenschaften für Orang-Utans. Das ist auch cool, aber das ist jetzt wirklich spürbar. Da kann man jetzt hinfahren mit dem Fahrrad, kann sich den Wald ansehen, wie der wächst und wir waren alle mit dabei und haben uns alle die Hände schmutzig gemacht. Und das ist nochmal ein ganz anderes Commitment eigentlich zu dem Thema und auch nochmal ein bisschen sinnstiftend für die ganze Mannschaft. Das haben wir jetzt auch ein bisschen offensiver beworben, aber auch nicht, um jetzt irgendwie anzugeben damit, sondern einfach auch vielleicht als Vorbild oder als Leuchtturm zu dienen, aber auch, und das ist ganz wichtig, unseren Kunden Danke zu sagen, weil wenn die Kunden mit uns zusammenarbeiten und uns das Geld nicht geben, könnten wir es ja nicht investieren. Und das heißt, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, spenden sie auch automatisch 1% von dem, was sie da ausgeben, an Umweltschutzorganisationen und haben da auch einen indirekten Impact quasi, ne, an der Stelle.
Mhm. Ja, passt ja dann auch zur Gesamtmission dann. Wo kommen denn die Kunden her, die du als Neukunde gewinnst? Ist es dann, kannst du es, macht ihr klassisch auch Performance-Marketing in Google, LinkedIn und so weiter? du hast jetzt häufiger das Thema Weiterempfehlung angesprochen. Musst du überhaupt dann Großmarketing machen, weil ihr A, klein seid und B, Bestandskunden habt plus die Weiterempfehlungen und das reicht euch komplett aus?
Ja, ich glaube, man muss immer Marketing machen. Das ist genauso, wie man immer Recruiting machen muss. Also auch wenn man jetzt gar keine freie Stelle hat. Ich glaube, das ist so ein Perpetuum mobile, das man antreiben muss immer. Also ja, natürlich, wir machen Marketing, wir machen einiges. Wir machen natürlich, wir haben eine ganz klassische Inbound-Strategie auf unserer Webseite. Wir haben relativ viel Content drauf, an Whitepapern, an Case Studies, an Projektbeispielen. Das ist das Thema. Das Buch ist so auch so ein Thema da natürlich, mhm. da gespielt wird, gepaart mit Outbound Methoden. Wir verschenken natürlich Mailings, Newsletter, wir haben einen klaren Fokus mit Social Media auf LinkedIn, wo wir sehr viel posten, auch die Mitarbeiter persönlich posten. Wir machen dort keine bezahlte Werbung. Das haben wir, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld verbrannt wie damit. Wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht vernünftig kann oder nicht wusste, bis es geht. Nee, das ist einfach das Thema. Da so Geschichten machen wir. Wir haben auch Telefonakquise teilweise im Einsatz dann auch, um Leads zu qualifizieren, aber relativ schnell danach mit uns zu sprechen. Und das haben wir schon, ja. Wir können nicht beliebig wachsen, weil wir natürlich durch die Größe oder Kleinheit, wie man es nennen will, natürlich ein bisschen beschränkt sind, dem, was wir leisten können und auch die Qualität vor der Masse geht. Das andere ist natürlich aber auf der anderen Seite, auf Empfehlungen zu verlassen, wäre auch blöd, weil die sind nicht planbar und die sind auch endlich. Das muss man ja auch sagen. Drum, und wir leben ja schon auch davon, wieder neue Kunden kennenzulernen, um einfach dazu zu lernen. Das muss man ja fairerweise sagen. Wir lernen ja in jedem Projekt auch dazu. Mhm. Wir lernen eine neue Branche, neue Menschen, neue Themen, neue Technologien, neue Herausforderungen kennen. Und drum, wenn wir nur noch mit den Bestandskunden arbeiten würden, so gerne ich die alle mag und die auch tatsächlich von der Gewichtung her wichtiger sind für uns, brauchen wir die Neukunden, um unser Geschäftsmodell am Leben zu erhalten.
Mhm. Seid ihr auch auf Messen? Ja, ihr macht eigene Events, habe ich auch gesehen, aber gehst du dann auch so auf Konferenzen? Auf Messen, habt ihr einen Messestand oder ist es eher nicht so was im Marketing-Baukasten?
Ja, haben wir gemacht. Ich komme noch aus einer Welt, als auf der CeBIT und auf der Systems, nur quasi der Jahresumsatz abgeschlossen wurde. Ne? Ja. Das habe ich noch miterlebt, total toll. Darum waren wir auch schon auf einer Messe Aussteller, auf einem Digitalkongress. Das war halt ein absolutes Fiasko. Also wir haben irgendwie null Leads gemacht, das hat nur Geld gekostet, Zeit gekostet und hat überhaupt nichts gebracht. Und dann waren wir irgendwie der Meinung, okay, Messen sind wahrscheinlich tot. Darum machen wir das jetzt bewusst nicht mehr. Was wir aber tatsächlich dieses Jahr einmal ausprobieren wollen und was wir schon letztes Jahr so leicht mehr angetestet haben, sind so fachfremde Messen. Ja, wenn du der Exot bist, wir waren letztes Jahr bei der Kfz-Bindung, stehst du dann neben dem Reifenhändler und irgendwelchen Versicherungsagenturen und dann ist plötzlich eine Digitalisierungskampagne da, dann hast du sofort eine Aufmerksamkeit. Und da haben wir tatsächlich auch ein paar Sachen in Richtung Cybersecurity-Beratung bei Autohändlern dann auch abschließen können und arbeiten mit denen heute noch zusammen. Darum werden wir auch dieses Jahr wieder auf die eine oder andere fachfremde Messe gehen mit einem Exponat, um da einfach als Exot da quasi so irgendwie rauszustechen dann. Ja,
das ist eine interessante Strategie.
Ansonsten haben wir 2023 unseren River Room gegründet. Es ist quasi so nebenan in dem nächsten Neubau da, wo das Büro ist, einen Veranstaltungsraum, den bieten wir zur Miete an. Also den kann man, hört sich einmal lustig an, stundenweise buchen. Können Startups oder etablierte Unternehmen buchen, um dort Events zu machen, um dort, wir haben Kunden, die machen dort ihre Management-Meetings, weil sie sagen, dann sind wir raus aus der Firma, dann sieht uns keiner, dann sind wir da irgendwie weg oder für Schulungen, wenn man gerade einfach keinen passenden Besprechungsraum hat. Wir haben eine relativ große Yoga-Community dort drüben, die da immer wieder Yoga-Events veranstaltet und wir selber veranstalten einmal im Quartal einen Digital Summit, also das heißt einen hybriden Event, wir haben da ganz viel Geld in Technik investiert, das heißt, wir haben 20 Plätze vor Ort und beliebig viele per Zoom remote dabei, weil wir da sehr viele überregionale Kunden und Interessenten und Partner haben und zu verschiedenen Themen, zu Cybersecurity, zu KI, zu Digital Work, zu Nachhaltigkeit haben wir jetzt einen gehabt und so weiter und so fort. Und darüber generieren wir auch immer wieder Leads natürlich dann, ne? Oder Bestandskunden, die wir dann entsprechend cross- und upselling-mäßig weiterentwickeln können. Dann.
Und das einmal im Jahr oder öfters?
Die Summits sind einmal im Quartal.
Immer Quartal. Aber wann ist der nächste? Dann würde ich den auch verlinken auf jeden Fall.
Gerne, ja. Der nächste ist, ja, der kommt jetzt dann noch, der ist auf der Webseite. Wir werden jetzt zu KI was einschieben, weil einfach da sich viel getan hat. Mhm. Müssen wir jetzt flexibel agieren. Ansonsten haben wir im Oktober etwas zur Cybersecurity und im November zur Digital Work, also zum digitalen Arbeitsplatz mit Microsoft 365.
Ja, das finde ich interessant auf jeden Fall. Wie viel nehmen da digital dann teil?
Ist unterschiedlich. Also es ist unterschiedlich. Also wir haben schon 20 vor Ort gehabt und 5 remote. Wir haben schon 10 vor Ort gehabt und 40 remote, also das hängt immer ein bisschen vom Thema ab. Das ist jetzt auch immer bis jetzt abends gewesen, 18.30 bis 20.30 und wir verlangen auch 25 Euro Teilnahmegebühr. Tatsächlich zum einen, weil es das absolut wert ist, weil wir da wirklich tolle Inhalte vermitteln. Zum anderen, weil es zumindest vor Ort, da muss man bei den Remote-Teilnehmern entschuldigen, tolle Getränke gibt, lokale Bierspezialitäten und Snacks. Und zum anderen, um einfach die No-Show-Rate also auszuschließen. Dann, wir haben das ganz oft gehabt, da haben sich viele Menschen angemeldet und sind dann irgendwie 50% nicht gekommen. Und das ist ja auch ein Unding, muss uns gerade bei einem digitalen Event wäre es mir wurscht, weil da hast du keinen Aufwand, aber vor Ort werden ja die Plätze reserviert.
Ja.
Und dann ist es einfach doof, ne? Drum verlangen wir da die 25 Euro, die wir dann aber auch immer komplett spenden. Entweder an Umweltschutz oder an Sozialorganisationen, weil da geht es nicht darum, Geld damit zu verdienen, sondern wirklich nur diesen Wert darzustellen und einfach diese No-Show-Rate zu kappen, quasi
im Prinzip dann. Das finde ich gut. Nichts ist schlimmer, wie die Hälfte kommt nicht und du hast dich darauf eingestellt, dass mehr kommen.
Genau.
Und ich sage nicht mal ab, ne?
Und wenn es 25 Euro nicht wert ist, dann ist es vielleicht da das falsche Thema. Dann haben wir irgendwie es nicht leidenschaftlich genug beworben oder wir haben einfach das falsche Thema adressiert. Das sehe ich dann einmal sehr selbstkritisch.
Jetzt sind wir hier im Podcast, der heißt Happy Bootstrapping und man sieht und hört auch, dass du sehr zufrieden bist, wie es aktuell läuft. Ich glaube, du hast auch im History-Video von Zebras gesprochen, Zebras versus Einhörner. Kannst du das mal erklären, warum ihr euch als Zebras bezeichnet?
Genau, das habe ich auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen habe oder so, also das ist nicht von mir erfunden, ne? Damit das gar nicht, dass ich in Urheberrechtskonflikte komme oder so, aber es gibt ja quasi die Einhörner, die Unicorns, die ja quasi $1 Milliarde wert sein sollten von der Bewertung her und die feiern sich dann super, super ab. Ne? Ich finde, das ist das total falsche Bild, für mich zumindest, wenn das jemand hat als seinen Nordstern und sein Leitmotiv, alles cool, dann soll er glücklich werden damit, ich kann damit nichts anfangen, weil ich natürlich schon gern Geld verdiene und da irgendwie tolle Sachen damit mache, Urlaub fahre und sonstiges. Aber das nicht so das eigentliche Thema ist, was mich nachhaltig beschäftigt, sondern ich will tolle Projekte machen. Ich möchte die Kunden wirklich spürbar voranbringen, dass sie sagen, hey, wir haben jetzt was digitalisiert, wir haben da was vorangebracht und haben jetzt echt Mehrwert in Organisationen, können irgendwie mehr mit den gleichen Menschen machen, sind effektiver, haben unser Geschäftsmodell irgendwie revolutioniert und so weiter und so fort. Das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Ich habe ein tolles Team, das hoffentlich alle bis zum letzten Arbeitstag in ihrem Leben bei der Passion for IT bleibt, will da langfristig mit allen zusammenarbeiten und möchte halt auch eine Firma haben, die in vielen Dingen wirklich als Modell dienen kann oder vielleicht auch als Inspiration im Thema Nachhaltigkeit, im Thema Geschäftsmodell, im Thema Arbeitsumfeld, Benefits, wie wir das einfach leben und so weiter und so fort. Das ist das, was mich antreibt. Und das ist alles das, was auch Zebras auszeichnen in dieser Metapher. Also Einhörner sind so irgendwie, sag ich mal, die geldgeilen Kameraden, die halt nur nach dem Umsatz streben und nicht nachhaltig. Und Zebras sind die, das passt eben auch zum Bootstrapping-Thema, weil das merke ich halt auch immer, wenn eine Firma gebootstrapped ist, dann ist die einfach nachhaltig finanziert. Und das passt ja perfekt zu diesem Einhornbild. Und ich lebe da noch der Devise. Und auch wenn wir sehr viel investieren in verschiedene Themen, in Marketing, in die Mitarbeiter, in Fuhrpark, in IT-Lösungen, in was auch immer, in unsere Feste, lebe ich schon noch der Maxime, das hat meine Oma auch wieder irgendwo eingeimpft, wenn du dir eine Mark, auch das kennen die Frühgeborenen noch, sparen kannst, brauchst du 5 Mark weniger Umsatz. Und das ist halt einfach schon so ein Thema, dass du auf deine Kosten schaust und wenn du die im Griff hast, dann kannst du halt auch vernünftig und nachhaltig wachsen und machst irgendwie keinen Schwachsinn. Und wenn du, das war auch so Silicon Valley Learning, dann haben wir Startups kennengelernt, die sich ja quasi nur durch der Burn Rate identifizieren. Also wie viel Geld verbrennen sie pro Monat? Und das ist sowas von nicht meine Welt, dass ich es gar nicht sagen kann. Ich bin da mit offenem Mund drin gesessen. Also das kann ja nicht mehr sein. Was ist denn da das nachhaltige Unternehmertum irgendwo?
Wenn jetzt aber hier ein Systemhaus zuhört, ein größeres, ne, die blicken ja vielleicht neidisch auf euch, weil ihr auch so klein seid und schnell euch bewegen könnt und schnell KI euch anschauen könnt, KI in Unternehmen bringen könnt, so klopfen die mal an und sagen, hey, wir möchten eine Partnerschaft machen, eine Minderheitsbeteiligung, können wir euch übernehmen? Ist sowas schon passiert?
Ja, durchaus. Also
was sagst du dann?
Gab es durchaus okay. Schon. Ja, genau. Ist doch nett, freut mich, macht mich stolz. Gibt es natürlich keine Gelegenheit dazu.
Ja.
Und Partnerschaften ist ja da so ein Thema, auch das hatten wir immer. Also wir haben viele, die Partner werden wollen mit uns, Vertriebspartnerschaft und so. Und da gibt es halt auch so einen Grundsatz, wir machen keine Partnerschaften und wir nehmen keine Provisionen. Und auch das nicht, weil wir auf dem hohen Ross sitzen oder das Geld nicht brauchen könnten oder keine Ahnung. Aber bei uns ist halt eher so das Thema, also das versaut dann irgendwo den Charakter und du bist ja nicht mehr wirklich frei und neutral in der Beratung. Wir wollen immer unabhängig und neutral das Bestmögliche für den Kunden beraten. Wenn wir dort jemanden empfehlen können, ob das jetzt eine Softwarelösung ist, ein Systemhaus ist, ein Sicherheitsberater, ein Datenschutzbeschützer, was auch immer, vollkommen egal, irgendjemand, der ein Event macht oder eine Marketingagentur. Und dann empfehlen wir das nur, wenn wir entweder sehr gute Erfahrungen selber mit derjenigen oder demjenigen gemacht haben oder sagen, wir haben ein gutes Gefühl, wir haben die kennengelernt, die machen einen guten Job, das könnte passen für dich. Und dann wollen wir da auch keine Provision bekommen, weil wenn die am Ende des Tages bei dem Kunden einen guten Job machen, ist das für mich wieder wesentlich mehr wert, weil das wieder meine Vertrauensbatterie quasi einzahlt, das hast du vorher genannt.
Ja.
Also ja, der Kirsch hat mir ja da auch geholfen, hat mir einen guten Tipp gegeben, dann genau, dann ist es eher am Ende des Tages nachhaltiger als 3,50 Mark Provision zu kassieren.
Ja, man muss ja dazu sagen, man hat häufig bei so Aufträgen 10-15% Provision. Von daher verzichtest du ja schon auf was, aber ich bin da komplett bei dir, weil ich sehe das eigentlich genauso. Man sollte weiterempfehlen, weil man überzeugt ist und nicht wegen Geld. Das geht dann vielleicht in die falsche Richtung irgendwann. Ja, hast du jetzt im Laufe der letzten Jahre, ich hatte hier auch schon mehrere Gäste natürlich, die beschreiben das Bootstrapping so ein bisschen als Berg- und Talfahrt, um bei der Bergsteiger-Metapher zu bleiben. Du musst am Anfang höhere Berge erklimmen oder durch tiefere Täler gehen und das flacht irgendwann ab. Kannst du das bestätigen oder ist es für dich, gibt es so Momente immer noch, wo du sagst, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, oder gewöhnt man sich daran?
Das weiß ich nicht, ob man sich dran gewöhnt. Also ich sage mal, nichts schlimmer als Langeweile für mich. Darum bin ich froh, wenn es nicht abflacht. Auch wenn es mir gut ist, irgendwo eine Strecke zu haben, wo man durchschnaufen kann, aber dann möchte ich schon gerne wieder auf den nächsten Gipfel rauf. Und das ist ja das, was mich motiviert und wo ich dann irgendwie dann auch Bock drauf habe. Also es bleibt spannend. Es war am Anfang cool, die Aufbauphase war super, super cool, die hat total Spaß gemacht. Jetzt glaube ich, haben wir so ein bisschen den Peak, was Wachstum betrifft, erreicht. Also wir haben jetzt auch für dieses Jahr nicht irgendwie unser Ziel gesetzt, das über dem Vorjahresumsatz liegt, sondern eigentlich das darunter liegt, weil wir einfach wirklich das stabilisieren wollen. Und das ist ja eh schon eine Herausforderung genug. Ne? Also wir haben letztes Jahr 3,8 Millionen Umsatz gemacht. Wir planen heuer, unser Ziel ist 3,5. Und wenn wir das schaffen, dann werden die Korken knallen, weil wir das einfach auf diesem Niveau stabilisieren wollen. Mit der Mannschaft, die wir haben und mit den Kunden und so weiter und so fort. Und auch mit den Entwicklungsfeldern wie KI, wo wir auch Geld rein investieren müssen einfach. Dann sind wir da wirklich super happy. Der ganze EBIT bleibt sowieso in der Firma und wird reinvestiert. Also auch das ist so ein Thema. Und genau, und jetzt ist somit die große Herausforderung einfach, jetzt sind wir 5 Jahre alt und ich habe mir gehört, du bist dann auch kein Startup mehr, wenn du entweder einen Gewinn machst oder 5 Jahre alt bist. Also Gewinn macht man seit dem ersten Jahr. Ja. 5 Jahre sind wir jetzt alt. Und jetzt ist halt das große, große Ziel, die Firma wirklich nachhaltig zu etablieren und zu stabilisieren. Also wir sind so gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, die Champions League kann man mal gewinnen. Da kann es einen Ausrutscher geben, wenn du eine gute Saison hast. Aber das kontinuierlich über Jahre hinweg zu machen und das zu wiederholen, das ist die wesentlich größere Herausforderung. Und das ist das, was mich gerade so beschäftigt und auch viel Kraft und Energie kostet, aber wo ich auch viel Kraft rausziehe, weil das ist das Nächste, was ich jetzt erreichen will. Dass wir wirklich stabil sind, nachhaltig sind und dass gerade in unserem Zielgruppenklientel, in unserer Region, wenn jemand an Digitalisierung denkt, dann muss er im zweiten Satz an Passion for IT denken.
Naja, also ich finde es sehr interessant, wärst du jetzt ein börsennotiertes Unternehmen und würdest für dieses Jahr ein Wachstumsziel geringer dem Vorjahr announcen, dann würde ja überall die Alarmglocken schlagen. Und so, von daher aber dieses ja, Hamsterradrennen immer einen draufzusetzen, das wird ja immer schwieriger, auch je größer man wird. Ne? Von daher kann ich es komplett nachvollziehen, dass man sich auch für sowas entscheidet und finde es echt eine spannende Geschichte, wie ihr das macht und wie du das auch jetzt hier kommunizierst.
Ich glaube, das Thema Wachstum um jeden Preis ist ja auch das, was uns in vielen Krisen dieser Zeit dorthin gebracht hat, wo wir sind. Was uns in der ganzen Klimadiskussion, was uns in der ganzen Wirtschaftssituation dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. Das ist das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich bin schon auch der Meinung, dass man sich immer weiter entwickeln sollte, aber es muss nicht immer zwanghafter Wachstum geben, weil das geht einfach nicht. Das ist irgendwo endlich und es würde uns alle gut tun, wenn wir mal ein bisschen uns konsolidieren und ein bisschen konservativer wieder an die Themen rangehen. Ich glaube, dann wachsen wir, obwohl wir gar nicht unbedingt müssen und dann, glaube ich, geht es uns allen besser am Ende des Tages.
Sehr interessantes Statement, kann ich auch exakt so unterschreiben. Da, ja. Wenn du jetzt dir zurückschaust, die letzten 5 Jahre, wenn du ein Thema rauspicken könntest oder vielleicht zwei, die am Erfolg von Passion for IT maßgeblich beteiligt waren, was war da aus deiner Sicht entscheidend?
Die Menschen. Absolut. Also die Menschen im Team, logischerweise. Geht nur, wenn du ein starkes Team hast und wenn du wirklich viele tolle Menschen einfach auch wirklich viel Blut, Schweiß und Tränen investieren. Das muss man ja auch sagen. Also da steckt ja einfach viel Arbeit drin. Und da bin ich meinem Team immer sehr, sehr dankbar und die erfahren da wirklich sehr viel Wertschätzung von meiner Seite. Also das, glaube ich, ist schon ganz wichtig. Und natürlich die Menschen auf Kundenseite. Anders geht es einfach nicht. Weil wenn die uns nicht vertrauen und nicht ich sage immer, einmal müssen sie mir es glauben, dass wir das können, und ab dann beweise ich es ihnen, dass wir es können. Und dieses einmal muss es mir geglaubt werden, das schaffe ich halt nur, wenn die Menschen mir einfach einen Vertrauensvorschuss geben. Und den, für den bin ich einfach immens dankbar und den wollen wir halt auch nie irgendwo enttäuschen dann.
Okay. Wie erholst du dich privat? Wir haben gelernt, Bergsteigen ist so deine Passion auch und das zieht sich durch die Firma auch. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, da kann ich mal abschalten und nicht an Digitalisierung denken? Gibt es irgendwelche analogen Sachen, die du sonst noch machst?
Also ich hasse diesen Begriff Work-Life-Balance. Das ist ja für mich so das Brechmittel. Also ich lebe nach einer klassischen Work-Life-Dynamic an der Stelle. Das heißt, es gibt Zeiten, da muss ich gearbeitet werden und da reichen halt auch die 8 Stunden sowieso nicht und auch für andere. Dann gibt es Wochenenden und Nächte. Das ist alles okay, das gehört dazu. Und es gibt auch wieder Zeiten, wo dann quasi live im Vordergrund steht und wo ich bewusst mich auch rausnehme und Urlaub mache. Und mittlerweile funktioniert das auch wirklich gut. Ich bin da weitestgehend offline und ich führe auch ein total weitestgehend offline Privatleben. Das heißt, ich habe auch so eine Maßgabe, ich möchte meine Kinder einmal am Tag sehen, entweder morgens oder abends. Da lege ich dann schon Wert drauf, dass ich dann irgendwie, wenn gerade viel zu tun ist, vielleicht um 6 aus dem Büro verschwinde, dass ich zumindest noch gemeinsam Abend essen kann. Dann bringe ich die ins Bett, erzähle eine Geschichte und dann kann es sein, dass ich nochmal ins Büro gehe und da wieder weiterarbeite, wenn es gerade irgendwie sein muss. Dann. Das ist schon so, aber ich möchte halt die Kinder einmal am Tag sehen, wenn ich zu Hause bin. Und dann, wenn ich dann wirklich sage, dann ist er wirklich gut, dann landet mein Handy im Büro und ich habe auch quasi nirgends irgendwo auf einer Smartwatch irgendwelche Notifications oder sonstiges. Ich bin dann da wirklich auch offline und auch nicht unbedingt erreichbar. Es geht dann so weit, dass meine Freunde und Familie meine Frau am Handy anrufen, wenn sie von mir was wollen, weil sie wissen, jetzt ist er wieder in seiner digitalen Dunkelkammer quasi und ist da irgendwie, sitzt auf seiner Terrasse und genießt irgendwie seinen Garten. Ne? So, und ansonsten, wo kann ich wirklich gut abschalten, ist bei mir halt der Sport. Also Fahrradfahren, immens geil, einfach Mountainbiken gehen, 3-4 Stunden auch oder so, da kann ich wirklich den Kopf freikriegen, laufen gehen, mit dem Hund spazieren gehen, draußen sein, das ist so das, Skifahren im Winter, Skitouren gehen, das ist das, was ich persönlich einfach brauche, um meinen Kopf freizukriegen und den Ausgleich zum Job zu haben, dass ich mich damit etwas körperlich auspowern kann quasi. Und ansonsten ziehe ich total viel Energie aus dem Leben mit meiner Familie, aus dem Urlauben, wo wir auch schon, dass wir jedes Jahr irgendwo an Orte kommen, wo wir noch nie waren, um auch neue Impulse zu kriegen. Und einfach auch aus den Freundschaften. Und ich habe wirklich ganz tolle Freunde. Ein paar arbeiten in der Passion for IT, ein paar arbeiten woanders. Aber es ist so eine Handvoll und aus denen bekomme ich einmal ganz viel Energie für mein Leben.
Sehr schön. Jetzt abschließend hast du ja noch 2 offene Stellen eigentlich zu besetzen. Oder sind die aktuell offen? Wenn du jemanden suchst, wie würdet ihr denn überhaupt einstellen? Wenn du jetzt schaust, hey, wir würden jetzt jemand Neues dazu nehmen, hat da jeder ein Mitspracherecht? Wie läuft das ab? Das würde mich jetzt noch interessieren. Dann muss ja auch dazu passen.
Ja, also da haben wir auch gelernt, lernen durch Schmerzen. Wir haben auch schon die ein oder andere falsche Recruiting-Entscheidung getroffen und du kannst halt mit nichts mehr Geld verbrennen, vielleicht nur LinkedIn-Marketing, als mit einer falschen Personalentscheidung. Und das haben wir auch korrigiert, dann nach 2 Wochen oder so. Das ist auch alles okay, das passiert, muss man lernen. Das war beidseitig einfach ein Kopfschuss, also Quatsch. So, was machen wir jetzt? Wenn sich jemand bei uns bewirbt, dann hat er zuerst mal das Vergnügen, mit mir einmal per Teams zu sprechen. Einfach ein erstes persönliches Kennenlernen, so quasi passt es überhaupt so von der Historie, vom Menschen, vom Charakter, von den Skills natürlich schon ein Stück weit. Und wie klappt es dann? Wenn das quasi gut ausgeht für beide Seiten, dann persönliches Gespräch im Büro, wo dann auch immer meine Frau dabei ist, weil Katrin macht bei uns ja Backoffice in River Room, das Eventmanagement und HR, also das Personalthema. Und es ist auch ganz wichtig, dass sie als Frau, und das soll man jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber die schaut auf andere Sachen, wie wir als unserer sachlich orientierten Männer denke. Und dann ist der Robert immer noch mit dabei, weil das auch ein sehr, sehr erfahrener Kollege mit sehr viel Personalführungsverantwortung und Erfahrung ist. Und in diesem Dreiercasting, so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar, haben wir dann ein Gespräch. Und dann gibt's tatsächlich einen Probearbeitstag, also das muss nicht ein ganzer Tag sein, das kann nur 2-3 Stunden Nachmittag sein, wo der oder diejenige nochmal zu uns ins Büro kommt, wo das ganze Team da ist, wo man auch mit verschiedenen Kollegen mal ein bisschen über die Schulter guckt und zusammenarbeitet. Und dann gibt's quasi nur eine Frage am Abend dann. Weil wenn man so weit gekommen ist, sind wir schon relativ sicher, dass die Skills passen, dass der Mensch passt. Und wenn das Team bekommt dann eine Frage gestellt, würdest du mit dem oder der Kandidatin am Abend 1-2 Bier trinken? Und sobald da einer Nein sagt, dann fällt man trotzdem noch durch.
Ja, bei Google heißt es Googliness, ne? Das ist der Check, ob man menschlich dazu passt. Und ich glaube, der ist häufig auch wichtiger wie die technischen Skills, weil die kannst du immer lernen.
Absolut. Ja. Also, da bin ich ja der Meinung. Ich glaube, den Charakter, also, da gibt es ja so einen Spruch, die Charakterprägung ist mit 4 Jahren abgeschlossen. Und den kannst du nicht unbedingt noch mehr verändern und solltest auch nicht, weil es sollte jeder unique sein und so wie er ist und sich auch nicht verstellen. Und lernen kannst du, das ist meine feste Überzeugung, alles, wenn du halt nicht gerade, also grundlegend dazu bereit bist und dich da einfach auch motiviert siehst dann dafür.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Christian, Mensch, vielen Dank für die Aufnahme und für die Geschichte. Sehr inspirierend, finde ich auch echt beeindruckend, was du da hingestellt hast. Und wirklich, ich lerne in jeder Episode was dazu und in dieser auch wieder, wie ihr herangeht, wie ihr das lebt und dass du sagst, ihr wollt bewusst nicht wachsen, finde ich auch sehr interessanter Take auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Sharen.
Super. Andi, vielen Dank für die Einladung. Hat total viel Spaß gemacht und freue mich, wenn es wirklich auch für den einen oder anderen inspirierend ist und freue mich auch natürlich über persönliches Feedback. Also ich bin ja überall irgendwo erreichbar.
Das kriegt man auf jeden Fall. Alles klar. Vielen Dank dir. Schönen Tag noch.
Okay.
Ebenso. Ciao.
Ciao.
Das war auch schon wieder Folge 77 von Happy Bootstrapping. Lasst doch gern ein Like da, abonniert den Podcast, schreibt mir Feedback oder bewertet den. Das hilft mir wirklich sehr arg weiter. Vorschläge für Gäste gern auch per Mail. hallo@happy-bootstrapping.de. Link findest du in den Shownotes, auch zu meinem LinkedIn-Profil. Man findet mich irgendwo und kann mich da gern anschreiben. In der nächsten Woche habe ich den Björn Sperling von Sperling Bags zu Gast. Und das gibt mal wieder eine E-Commerce-Folge. Da geht es um Taschen, Rucksäcke, Portemonnaies und so weiter. Kannst dir vorher schon anschauen. Wenn du es rechtzeitig hörst, kannst du mir auch gerne noch Fragen dazu schicken. Denn wir nehmen erst morgen Nachmittag, also am Donnerstagnachmittag auf. Von daher wird das alles gerade auf Kante genäht, aber ist auch mal schön. Bis nächste Woche. Ciao.